HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Im Studio ist heute Uwe Bernd. Guten Abend.
Wir sind in Europa im Krieg gegen den Terrorismus. Wir brauchen deshalb endlich konkrete Maßnahmen. Es ist notwendig, die Schengen-Grenzen zu schließen.
Die Regierung möchte nicht, dass Dänemark ein neues großes Flüchtlingsziel wird. Deshalb führen wir jetzt Grenzkontrollen ein.
Es werden jetzt die Planungen nach dem Vorbild von Spielfeld vorgenommen. Und wenn es Zäune braucht, ja, werden auch weitere Zäune gebaut werden.
Das ist ein ganz wichtiges Signal an die ganze Welt. Wenn man dies nicht tut, dann werden wir in der Praxis nichts anderes erleben, als die weltweiten Flüchtlingslager nach Deutschland zu verlagern.
Das bleibt dabei, wir wollen Schengen erhalten, wir wollen gemeinsame europäische Lösungen, aber die Zeit läuft uns davon.
Ach, was waren das für Zeiten? Grenzen waren mal dazu da, eingerissen zu werden. 1985 hat es noch recht bescheiden begonnen. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten vereinbarten, dass sie künftig auf Personenkontrollen an ihren Grenzen verzichten wollten. Das Abkommen unterzeichneten sie auf einem kleinen Moseldampfer im beschaulichen Winzerort Schengen, im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Der Ort war gut gewählt. Die Menschen dort hatten die Grenzen schon lange satt. Thomas Gerlach hat sich mal in Schengen umgehört.
Es ist das unbekannteste, berühmte Dorf der Welt.
Ich bin mit dem Bürgermeister samstags spazieren gegangen und er hat sein Leid geklagt, dass eben so viele Ausländer dorthin kommen, wo er dann nichts zu zeigen hat. Die Ausstrahlung dieses Ortes geht aber sehr weit. So kommen halt schon Menschen auch aus China und wollen dann etwas sehen. Und es gab eben nichts zu sehen, außer drei Stelen, die dann irgendwann als Erinnerung mal aufgebaut worden sind.
François Valentini, der einheimische Architekt von Weltgeltung, hat deshalb Schengens Uferpromenade komplett neu gestaltet und die drei rostfarbenen Stelen integriert, die je einen goldenen Stern tragen und diese Inschrift in Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch.
An Bord des an diesem Kai liegenden Schiffes Prinzess Marie Astrid haben am 14. Juni 1985 die Vertreter der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik das Schengener Abkommen über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen unterzeichnet.
Drei rostfarbene Stelen sind also das Einzige, das im Weinort Schengen an das berühmte Abkommen von Schengen erinnert. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Denn es machte eine große Karriere. Das Einreißen von Grenzen kam in Mode. Genau heute, vor 20 Jahren zum Beispiel, traten 5 skandinavische Länder dem Schengener Abkommen bei. Die Grundregel, ganz einfach, keine Personenkontrollen an den Binnengrenzen, dafür aber schärfere Kontrollen an den Außengrenzen. Da beginnt das Dilemma. Ach, wie sich die Zeiten doch ändern können. Von der Begeisterung ist heute nicht mehr viel geblieben. Die Stimmung hat sich gedreht. Das spürt man am Ende dieses Jahres sehr genau. Wie handhaben wir also die Spielregeln von Schengen angesichts der Flüchtlingskrise? Vorübergehende Kontrolle in Krisenzeiten sind im Schengen-Raum ausdrücklich gestattet. Aber die Flüchtlingskrise ist ja eben wohl kaum vorübergehend. Deshalb heißt unsere Sendung heute »Manche mögen's zu – Schengen und seine Grenzen«. Beginnen wollen wir mit einem leicht sentimentalen Blick zurück. So hat sie angefangen, die Geschichte von Schengen.
Schengen, ein malerischer Ort an der Mosel. 500 Einwohner, viel Wein, das Ganze in Luxemburg. Vor etwas mehr als 30 Jahren wurden hier die Grundlagen für das scheinbar grenzenlose Reisen in Europa geschaffen. Ganz unauffällig im kleinen Kreis. Bürgermeister von Schengen war damals Roger Weber.
Es war nicht die große Sache. Deshalb haben die meisten Menschen auch geglaubt, es ist ein Vertrag, der die Grenzen bleiben vielleicht ein Jahr offen und dann werden die Grenzen wieder geschlossen.
Heute pendeln hier jeden Tag Tausende zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich.
Man konnte sich damals noch nicht vorstellen, dass das wirklich eine Sache wäre, die so einen Erfolg hätte.
Das Gewimmel auf der Moselbrücke könnte zum Erliegen kommen, wenn auch hier Ausweise kontrolliert werden und Warten angesagt ist. Noch ist es längst nicht so weit. Auszuschließen ist aber nichts mehr. Schengen könnte nach und nach demontiert werden. Vielleicht das Ende einer großen Idee, um die uns die Welt beneidet, warnt Luxemburgs Ex-Premier Jacques Santer. Schengen hat sehr klein angefangen. Heute ist Schengen weltweit bekannt. Keiner hat geglaubt, dass daraus mal was Großes wird. Heute kommen Chinesen nach Schengen auf der Suche nach den Wurzeln Europas und der grenzenlosen Freiheit. Und sie wundern sich, dass Schengen nur ein kleines Dorf ist. Aber genau hier, am Ort der Grenzen, haben wir diesem Vertrag diese Bedeutung gegeben. 1985 die Unterschrift unter das erste Schengen-Abkommen. 10 Jahre später wurden Grenzhäuschen dicht gemacht. Am Anfang nur in Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten. Schengen heute, mehr als 20 Staaten sind dabei, nicht nur aus der EU. Auch die Schweiz, Liechtenstein und Norwegen gehören zum Schengen-Raum. Mit der Entfernung der Grenzen, mit der Freiheit, von einem Land ins andere zu gehen, sind enorme wirtschaftliche Vorteile verbunden, sagt Jacques Santer. Aber die illegale Einwanderung, die mögliche Verletzung von Souveränitätsrechten, das alles sind die Schwierigkeiten von Schengen. Schengen funktioniert nur, wenn die Grenze um Schengen herum funktioniert, als Ersatz für die Kontrollen im Inneren. Läuft außen etwas schief, ist es nur eine Frage der Zeit, bis im Inneren reagiert wird, mit neuen, sichtbaren Grenzen. Ist Schengen am Ende? Jacques Santer, einer der besten Kenner des Schengen-Systems, sagt, Schengen ist unumkehrbar. Kontrollen dürften nicht endlos sein. Früher wartete man manchmal eine Stunde an der Grenze zwischen Luxemburg und Frankreich. Heute unvorstellbar. Niemand konnte so einfach hier wohnen und da arbeiten. Die Grenzen waren ein Hindernis für den EU-Binnenmarkt. Hindernisse, die dank des Schengen-Abkommens beseitigt wurden. Innerhalb des Schengen-Raums gibt es wieder Kontrollen, aber die abgebauten Grenzbaracken und Schlagbäume werden nicht wieder aufgebaut. Dafür fehlt die rechtliche Grundlage. Kontrollen sind auf Antrag der EU-Mitgliedstaaten befristet möglich, aber sie müssen gut begründet werden. Die EU-Kommission kann sie nicht endlos verlängern, denn der gemeinsame Binnenmarkt soll ohne Hindernisse funktionieren. Um das zu erreichen, setzt die EU jetzt verstärkt bei den Außengrenzen an. Die sollen schärfer bewacht werden. Die neue EU-Küstenwache nimmt in diesen Wochen ihren Dienst auf. Die entscheidende Frage bleibt aber, kann Schengen nur gerettet werden, wenn um den Schengen-Raum langfristig eine Mauer gezogen wird? Einige Mitgliedstaaten hätten dagegen wohl nichts einzuwenden, aber sie sind in der Minderheit. Noch. Die Mehrheit setzt auf die diplomatische Alternative, auf Abkommen vor allem mit zentralafrikanischen Staaten. Sie sollen die sogenannte illegale Migration abbremsen. Ein umstrittenes Vorhaben, teuer, aber erfolgversprechend, behauptet die EU-Kommission. Ob das so sein wird, ist aber kaum kalkulierbar. Schengen bleibt also eine fragile Errungenschaft.
Andreas Meyer-Feist mit einem kleinen Ritt durch die Geschichte des Abkommens von Schengen. Wir vertiefen dies nun mit Professor Werner Plumpe. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es begann also sehr überschaubar. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten. War das damals eigentlich schon eine kontroverse Idee? Musste man Überzeugungsarbeit leisten für Schengen?
Ja, das war es alles in allem schon. Auf der einen Seite gab es ja die Idee, dass man den gemeinsamen Wirtschafts- und langsam auch politisch werdenden Raum enger zusammenfasst und dadurch die Möglichkeit zu reisen und sich zu bewegen erweitert. Auf der anderen Seite war immer klar, dass man das ohne weitergehende Integrationsmaßnahmen, vor allen Dingen zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und anderen Dingen, nicht würde in den Griff bekommen können. Und deshalb ist ja das Abkommen von 85 zunächst doch erstmal so eine Art Absichtserklärung gewesen. Es hat ja noch Jahre gedauert, bis man dann ein wirkliches Durchführungsabkommen hat schließen können, ich glaube 1990, in dem dann genau festgelegt war, wie weit es auch zu polizeilicher Zusammenarbeit und ähnlichen Dingen kommen soll.
Erst hat man angefangen mit 5 Ländern, jetzt sind es inzwischen 26. Warum wurde der Schengen-Raum immer größer? Hat sich da eine Eigendynamik entwickelt oder war das eine Strategie von Anfang an?
Ich glaube nicht, dass es eine Strategie von Anfang an war, sondern es ist eher eine Eigendynamik und schließlich auch eine Frage der Ehre geworden. Dabei zu sein, nicht im Schengen-Raum zu sein, ist ja zum Schluss mehr oder weniger fast wie eine Art Diskriminierung behandelt worden. Und die Auseinandersetzungen über Rumänien und Bulgarien sind ja viel noch in Erinnerung. Da ging es ja genau um diese ganzen Fragen. Für die, die teilnehmen und die sich an die Regeln halten, war das zu Anfang eine sehr gute Sache. Die Menschen konnten reisen und die wirtschaftlichen und anderen Beziehungen haben sich verbessert und die anderen wollten daran teilhaben. Es war aber von Anfang an klar, dass die Grenzen eben nicht nur dekorative Einrichtungen sind, sondern eine wichtige Funktion bei der Garantierung der inneren Sicherheit in Europa haben. Die Grenzkontrollen waren häufig sehr effizient, um grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und andere Dinge zu tun, sodass hier also ein Spannungsverhältnis entstanden ist, das aber von der im Grunde genommen positiven Stimmung, wir wollen zusammen an den Vorteilen einer gemeinsamen großen Vereinigung teilhaben, überwogen wurde. Und diese Bewegung hat nun dazu geführt, dass wir 24 Mitglieder haben.
Als Historiker können Sie das sehr gut einordnen. War Schengen eigentlich eine neue Idee?
Schengen ist im Grunde genommen die Antwort auf ein Problem, das historisch entstanden ist, nämlich den sich von anderen abschottenden Nationalstaaten. Und Grenzen hat es immer gegeben, aber das waren lange Zeit ja Demarkationslinien, mehr oder weniger auf dem Papier, die verschoben worden sind, hin und her verschoben worden sind mit dem Nationalstaat und mit der nationalstaatlichen Verfassung. Bekommen diese Grenzen eine größere Bedeutung und schließlich mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Folgen werden aus Grenzen regelrechte Demarkations- und Feindeslinien bis hin dann zu den scheußlichen Mauern und Stahldrahtverhauen, die der Kalte Krieg uns beschert hat. Zuvor im 19. Jahrhundert waren die Grenzen von so großer Bedeutung letztlich nicht. Wenn man sich die Zahlen des grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs anschaut, wenn man sich auch die Migrationsprozesse anschaut, dann weiß man, Europa ist eigentlich immer, zumindest Westeuropa, immer ein doch vergleichsweise homogener Wirtschafts- und auch Bevölkerungsraum gewesen. Und Schengen ist, wenn man so will, dann eine Erleichterung, erst deshalb, weil nach 1914 in der Folge der politischen und militärischen Ereignisse die Kriege eine so abriegelnde Funktion bekommen haben. Also insofern ist Schengen neu, aber es knüpft vielleicht wieder an etwas an, was es vor 1914 schon gab in der Tendenz.
Ja, gucken wir noch ein bisschen zurück. Also die Kleinstaaterei im Deutschen Bund, da wimmelte es hier nur so von Grenzen. Ja. Gab es da keinen Ruf nach Schengen?
Nein, da gab es keinen Ruf nach Schengen, aber die wollten natürlich schon den deutschen Nationalstaat. Und die meinten, seinerzeit konnte man sich eine Grenzfreiheit nur im Nationalstaat vorstellen. Und man war auch überzeugt, dass man davon sehr viel haben würde, dass der Wirtschaftsverkehr zunehmen würde und die Migrations- und Bewegungsmöglichkeiten der Bevölkerung letztlich zum allgemeinen Nutzen zunehmen würden. Und das stimmte in gewisser Weise auch mit dem Deutschen Zollverein. Von 1834 wird ja für das norddeutsche Gebiet das erste Mal so etwas wie ein einheitlicher Raum geschaffen, in dem Güter und Menschen sich mehr oder weniger frei bewegen konnten. Und dann ab 1871 mit dem Deutschen Reich wird das dann für die dann norddeutschen Gebiete, Österreich ist ja dann nicht mehr dabei, dann auch realisiert. Also den Wunsch, nicht nach Schengen, aber nach Bewegungsfreiheit, den gab es schon, klar.
Aber das ist ja interessant. Damals wollte man die Grenzen abschaffen, indem man eine größere nationale Einheit schafft. Das ist ja der Unterschied zu Schengen. Man will größere Einheiten schaffen, aber bei den nationalen Einheiten bleiben.
Ja, das liegt nun auch daran, dass im deutschen Fall das die nationale Frage nicht die Frage war, weil es war mehr oder weniger unstrittig, dass das die deutsche Nation ist, die sich auf diese Weise konstituiert, während wir heute eben die Tatsache der verschiedenen Völker und der verschiedenen Nationen in Europa noch haben und so etwas wie eine europäische Nation eben nicht existiert. Zum Zweiten haben wir die große Tradition der Nationalstaaten, die ja in vielen Ländern geradezu auch bewunderte Träger der Rechtsstaatlichkeit, der sozialen Sicherheit und anderer Dinge sind. Es sind ja nicht alle Nationalstaaten so in Verruf wie der Deutsche, der Französische, der Britische, die sind nun nicht bei Schengen dabei, aber andere haben ja auch einen ganz guten Ruf, sodass die Menschen, die dort leben, das nicht unbedingt abschaffen wollen. Und insofern ergibt sich eben dieses Problem, dass heute in Europa keine nationale Einheit entstehen kann und auch auf absehbare Zeit wohl nicht entstehen wird, sondern Schengen immer auch so eine Form von Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Staaten und verschiedenen Völkern ist.
Welche Lehre können wir also aus der historischen Entwicklung der Grenzen in Europa für so ein System wie die Schengen-Staaten ziehen?
Ja, das ist eigentlich etwas, was naheliegend ist, dass Länder und Staaten und Menschen, die nah beieinander wohnen, sich den gegenseitigen Zugang einfach erleichtern. Das funktioniert ja in der Regel auch ganz gut und es hat ja auch im Schengen-Raum gut funktioniert. Auf der anderen Seite darf man eben nicht übersehen, dass Grenzen auch ihre Funktion haben, vor allen Dingen ihre Funktion zur Ermöglichung von Sicherheit und zur Verhinderung von Dingen, die man nicht möchte, wie Kriminalität oder Terrorismus. Und das ist etwas, womit man bei Schengen nicht gerechnet hat, dass heute Migrationsprozesse auch von außerhalb der Europäischen Union, außerhalb des Schengen-Raumes in den Schengen-Raum hineindrängen und mit dem Wegfall der Binnenkontrollen der Schengen-Raum ein ganz wesentliches Moment seiner Selbstbesicherung, wenn man so will, nämlich die Grenzen nicht mehr besitzt. Und das führt dann dazu, wenn die Grenzen nicht mehr da sind, dass man sie anderswo neu ziehen muss, also etwa, dass dann das Oktoberfest eingezäunt wird, wie beim letzten Mal ja der Fall gewesen ist.
Das heißt, wenn die Migration dauerhaft hoch bleibt, werden die Probleme zunehmen. Kann man das System dann noch offen halten?
Das wird das große Problem sein. Aber wenn man sich die Gegenwart anschaut, dann sieht man, dass infolge der starken Migration und infolge der mit der Migration verbundenen Probleme viele Länder ja bereits dazu übergegangen sind, das Schengen-System zeitweilig aufzuheben, beziehungsweise davor zurückschrecken, sich überhaupt daran zu beteiligen. Und der Brexit, da ist ja zu Recht darauf hingewiesen, hat ein wenig auch damit zu tun, dass die englische Bevölkerung wohl Angst hatte, in ein europäisches Migrationsregime hineinzukommen, in dem man dann nicht mehr sagen kann, wir bestimmen darüber, wer kommt und wer nicht kommt. Man muss also davon ausgehen, wenn diese Probleme nicht bewältigt oder nicht reguliert werden, dass dann in der Tat zentrifugale Tendenzen stärker werden, dass also der Ruf nach mehr Grenzen und nach Wiederbelebung der alten Grenzen wieder lauter wird. Von daher, glaube ich, besteht ein allgemeines Interesse daran, dass man diese Migrationsprozesse so reguliert, dass nicht das zerstört wird, was entstanden ist.
Das war Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hören wir die Gefühle eines Grenzübertreters. Wer kann das schöner beschreiben als Heinrich Heine? 1844 kam er aus Frankreich zurück nach Hamburg. Er musste auf seiner langen Reise durch die deutsche Kleinstaaterei so manch einen Schlagbaum überwinden. Deutschland, ein Wintermärchen.
Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlt ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begunnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden, dort oben, in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen.
HR2 Kultur, der Tag. Manche mögen's zu. Schengen und seine Grenzen. Was für eine großartige Idee war doch Schengen eigentlich. Mal eben spontan nach Paris fahren, nach Brüssel, Amsterdam, Warschau. Ganz ohne Grenzkontrolle, Europa als Selbstverständlichkeit. Ein Binnenraum, in dem etwa 400 Millionen Menschen leben. Aber die Kehrseite steht eben auch im Schengener Abkommen, das Absichern der Außengrenze. Wir sprechen von etwa 8000 Kilometern Landgrenze und über 40.000 Kilometer zur See, wenn man alles zusammenrechnet. Das entspricht etwa einmal dem Erdumfang. Wie will man das absichern? Und die Dramen, sie spielen sich eben nicht nur an den Grenzen ab, auf hoher See, sondern auch mitten in der EU. Gestern erst wieder in Kroatien. Ein Kleinlaster mit 67 Personen, so eng gepfercht, dass sie bereits kurz vor dem Ersticken waren.
Sie werden nun nach und nach aus dem Krankenhaus in Nova Gradiška entlassen. Die jungen Afghanen und Pakistaner, die dank einer Verkehrskontrolle dem Tod nur knapp entronnen sind. Der überladene Kleinlaster soll gequalmt haben und der kroatischen Polizei deswegen aufgefallen sein. Alle haben überlebt, meint Milivoj Kujundic, der kroatische Gesundheitsminister. Die Menschen kommen nun in Flüchtlingsunterkünfte nach Sisak und Zagreb. Dort treffen sie die 25 anderen aus dem Laster wieder, die ohne Arzt überlebten. Wer nun in Kroatien Asyl beantragen möchte, kann das tun. Wer das nicht möchte, wird wieder nach Serbien abgeschoben. Das kündigte der kroatische Innenminister Vlaho Orepic schon am Wochenende an. Die Migranten sind über die serbisch-kroatische Grenze gekommen und nach der medizinischen Versorgung bringen wir sie wieder dahin, wo sie hergekommen sind. Zurück nach Serbien also. Dort sind 6.600 Menschen auf der Flucht gestrandet, schätzt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Etwa 5.400 harren in Flüchtlingszentren aus, die anderen schlagen sich durch. Und es kommen weiter Menschen nach Serbien, sagt Radoš Đurović vom Hilfszentrum für Asylsuchende in Belgrad. Die Ausreise läuft langsamer, besonders Richtung Ungarn. Deswegen orientieren sich die Menschen jetzt mehr Richtung Kroatien. Neben den Menschen, die wir sehen in den Flüchtlingszentren, auf öffentlichen Plätzen in Belgrad oder anderen Städten, gibt es viele, die sich mit Hilfe von Schleppern verstecken. Das Wetter wird auch schlechter, sodass es für diese Menschen immer schwieriger wird. Schwierig bleibt es auch in Mazedonien. Auch hier ist Migration weiter ein Thema. Offiziell stecken zwar nur ein paar hundert Menschen fest, doch Mazedonien Innenminister Oliver Spasovski betont:
Seit die Balkanroute geschlossen wurde, haben wir fast 25.000 illegale Grenzübertritte verhindert. In unserem Nachbarland Griechenland gibt es weiterhin 60.000 Migranten aus Asien und Afrika. Wir sind uns bewusst, dass dies weiter eine Herausforderung an unserer Südgrenze bedeutet. Aber wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Die Kriminalität durch Menschenschmuggel ist wieder gestiegen. Und das wiederum bedeutet größere Probleme für die mazedonische Polizei und die Sicherheit des Landes. Aber nicht nur für uns, sondern auch für andere Länder entlang der Route.
Mazedonische Polizei und Armee kontrollieren die Grenzen und sie haben technisch und personell aufgerüstet. Gleichzeitig setzen sich Rotes Kreuz oder Nichtregierungsorganisationen für die Gestrandeten ein. Alles hängt doch am EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, meint Yasmin Recep nüchtern. Er arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation Legis und er glaubt nicht, dass das Abkommen noch lange halten wird.
Allen ist doch klar, dass das Abkommen gescheitert ist und es wird geschehen, was schon längst alle erwarten. Die Türkei wird den Menschen grünes Licht geben, sodass sie das Land verlassen und weiter nach Griechenland gehen können. Ich hätte es schon früher erwartet, aber wegen des Putschversuchs in der Türkei wurde das aus Sicherheitsgründen aufgeschoben. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass das im Frühling passiert, denn dann ist das Meer ruhiger und es geraten nicht so viele Menschen in Lebensgefahr.
Hält dieses Abkommen mit der Türkei? Das wird auch in Bulgarien aufmerksam verfolgt. Im ärmsten EU-Land sind schätzungsweise rund 15.000 Flüchtlinge. Aus Bulgarien kommen auch die beiden Fahrer des Schlepperlasters, der in Kroatien gestoppt wurde. Sie wollten erst fliehen, wurden dann aber festgenommen.
Andrea Beer aus Wien. 67 Menschen also sind in diesem kleinen Laster nur knapp dem Tode entkommen. Karl Kopp ist Europareferent bei Pro Asyl. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Beer.
Immerhin hat man die Flüchtlinge noch rechtzeitig entdeckt. Was empfinden Sie, wenn Sie solche Nachrichten hören?
Ja, es ist traurig. Es hat mich erinnert an die Katastrophe vom 27. August 2015, als 71 Menschen in einem LKW starben. Das war die Grenze Ungarn-Österreich und es ist bezeichnend, dass in Europa Menschen sterben, weil sie keine legalen Wege nicht mal nach Europa, sondern auch innerhalb der Europäischen Union haben. Und da die Balkanroute geschlossen wurde, wie der Beitrag schon gesagt hat, müssen heute wieder die Menschen sich in die Hände von Schlepper begeben. Wir haben wieder praktisch das Gesetz des Dschungels anstatt eine organisierte, legale Ausreise, wie wir es ja einige Monaten hatten, dank Deutschland und Österreich.
Eine klare Regel an den Außengrenzen, die man auch durchsetzen kann, die würde solche unwürdigen Bedingungen beenden, oder?
Ja, wir treten ein für legale und gefahrenfreie Wege. Das heißt, wir haben ein transparentes Verfahren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schutzsuchende, ob jetzt aus Nordafrika oder eben aus der Türkei oder anderen Regionen außerhalb der Europäischen Union legal einreisen zu lassen, humanitäre Visa, humanitäre Aufnahmeprogramme, Resettlement. Bei Libyen müsste man wahrscheinlich evakuieren, also proaktiv die Leute aus der Bürgerkriegszone holen. Aber wir haben in Europa die gegensätzliche Entwicklung. Man will eigentlich jeden Deal machen mit Erdogan, mit allen möglichen Regimen außerhalb Europas, um Flucht- und Migrationskontrolle zu implementieren. Das nennt sich dann Fluchtursachenbekämpfung, aber ist in der Tat eigentlich eine Bekämpfung von Schutzsuchenden.
Wie viele Leute würden denn kommen, wenn man Ihr Programm 1:1 umsetzen würde?
Das kann ich so nicht sagen. Es wird auch beim bei Flucht wird es nicht gibt es keine Obergrenze oder es gibt nicht irgendwie eine Quotierung, dass man sagt 200.000 kommen und der nächste wird zurückgewiesen, sondern es ist eine völkerrechtliche Verpflichtung. Aber in dem Moment, wo Europa, das ist doch im Kern das Problem, wenn wir jetzt über Schengen-Freizügigkeit reden, wir haben eine Festung Europa als Kompensation zur Schengen-Freizügigkeit. Jetzt entwickeln sich innerhalb Europas auch noch kleine Festungen. Was es nicht gibt, ist ein gemeinsames Asylsystem, eine gemeinsame solidarische Aufnahme von Schutzsuchenden. Der Kontinent funktioniert in keinster Weise, ist ein Totalversagen. Und das verschärft die Krise, die keine Flüchtlingskrise ist, sondern eine politische Krise. In dem Moment gibt es nur einen gemeinsamen Nenner, mehr Zäune, mehr Überwachung, mehr Abschottung und vor allem Auslagerung, egal wohin. Hauptsache wir sehen das Elend der Schutzsuchenden nicht mehr.
Aber es ist doch das Normalste auf der Welt, dass ein Staat seine Außengrenzen schützt. Es ist sogar seine Pflicht, verfassungsmäßig.
Ja, umgekehrt ist es aber auch seine Pflicht. Der Staat, aber auch der Staatenverbund Europas haben völkerrechtliche Verpflichtungen. Es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, dass Menschen, die Schutzsuchenden, nicht an der Grenze zurückgeprügelt werden. Das geschieht in Bulgarien, das geschieht in Ungarn, das geschieht zum Teil an der griechischen Landgrenze. So sondern dass sie Schutz und damit Zugang zu einem fairen Asylverfahren bekommen. Das ist der völkerrechtliche Standard, da kommt man nicht drunter. Und wir haben doch heute eine Situation, wir haben fast 5000 Tote im Mittelmeer in diesem Jahr. Das ist das tödlichste Flüchtlingsjahr in der Geschichte der Europäischen Union. Das drückt aus, wo wir stehen. Es gibt für diese Menschen angesichts der Krisen in der Welt keine legalen Wege. Deshalb gehen sie auf die Boote, deshalb gehen die Profitraten der Schlepperindustrie hoch und deshalb sterben so viele Menschen.
Sie haben gerade schon den umstrittenen Begriff der Obergrenze angesprochen. Klar, er passt nicht zu dem Grundrecht auf Asyl, der kennt keine Obergrenze. Aber können Sie den Wunsch nach einer Obergrenze nachvollziehen? Wie soll man damit umgehen?
Ja, der Wunsch, der dahinter ist, ist, dass möglichst wenig Flüchtlinge kommen. Das ist ja eigentlich Seehofer Programm. Das ist jetzt mittlerweile auch das offizielle Programm der Bundesregierung. Nur gibt es einen Streit über die Obergrenzen, weil die meisten wissen einfach und auch Seehofer weiß es, dass es da verfassungsrechtliche Grenzen gibt, EU-Recht das nicht hergibt und die verschiedenen Konventionen, die ich genannt habe, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention das nicht hergeben. Also von daher ist es eine Scheindebatte, aber sie soll vor allem den innenpolitischen Markt, vor allem die Rechtspopulisten bedienen.
Die EU hofft nun, dass sie die Zuwanderung bremsen kann, indem sie Abkommen im zentralafrikanischen Afrika abschließt. Wenn sie Dramen verhindern damit kann, wäre das doch okay, oder?
Also nochmal, wir sind auch der Auffassung, dass Menschen nicht auf die Boote sollten, sondern sie sollten legal einreisen können. Wir waren auch immer der Meinung, dass man den über 90% Schutzsuchenden in der Welt, in den Regionen, ein Überleben sichern sollte. All das hat ja Europa jahrelang vernachlässigt. Erst als Schutzsuchende nach Europa kam, wurde die Schatulle geöffnet, aber zeitgleich auch so eine Enthemmung hat da stattgefunden. Heute geht es um jeden Deal, Afghanistan-Deal, Türkei-Deal. Man macht mit jedem einen Deal. Hauptsache, die Leute kommen nicht. Und das ist eine Politik, die relativ wenig oder gar nichts mit Menschenrechten und Flüchtlingsschutz zu tun haben und schon gar nicht mit Fluchtursachenbekämpfung.
Und Sie können den Wunsch nicht nachvollziehen, dass man die Zahl begrenzen möchte?
Ich kann den Wunsch nachvollziehen, dass es, dass weniger Menschen in der Welt fliehen müssen und dass sie mehr Schutzkapazitäten vorfinden. Momentan sind die leider nicht vorhanden und Europa muss seinen Teil an dieser Weltflüchtlingsbewegung bringen und da verweigert sich Europa. Von daher ist die ganze Obergrenzendebatte eine Ablenkungsdebatte. Es macht keinen Sinn, angesichts der Fluchtsituation so zu tun, als könnte man sie wieder abdrehen und so tun, als gäbe es die Flüchtlingskrise nicht, die außerhalb Europas stattfindet.
Karl Kopp, Europareferent von Pro Asyl, vielen Dank. Was hätte wohl Heinrich Heine gesagt, wenn er damals auf seinem Weg von Paris nach Hamburg im Schengen-Raum unterwegs gewesen wäre? Vielleicht wären ja seine Worte weniger pathetisch ausgefallen. Vielleicht hätte er sich nur noch über die Verspätung seiner Postkutsche geärgert. Deutschland, ein Wintermärchen.
Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm und schwelgen im ersten Kusse. Und fehlt der Pfaffensegen dabei, die Ehe wird gültig nicht minder. Es lebe Bräutigam und Braut und ihre zukünftigen Kinder. Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied, das Bessere, das Neue. In meiner Seele gehen auf die Sterne der höchsten Weihe. Begeisterte Sterne, sie lodern wild, zerfließen in Flammenbächen. Ich fühle mich wunderbar erstarkt. Ich könnte Eichen zerbrechen. Seit ich auf deutsche Erde trat, durchströmen mich Zaubersäfte. Der Riese hat wieder die Mutter berührt und es wuchsen ihm neu die Kräfte.
Manche mögen's zu, Schengen und seine Grenzen. Das Mitleid mit den Flüchtlingen ist das eine, das hält sich in Grenzen, also versuchen wir es noch einmal anders. Was hat uns Schengen gebracht? Hat es sich wenigstens gerechnet? Gucken wir doch mal in unser Portemonnaie.
Die Ökonomen der Bertelsmann Stiftung haben nachgerechnet. Welche Zusatzkosten würden entstehen, wenn die Grenzkontrollen in Europa wieder eingeführt würden? Ergebnis: Bis 2025 würde auf die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft eine Mehrbelastung von rund 77 Milliarden Euro zukommen. Und das betrifft natürlich auch Hessen. Jürgen Ratzinger leitet bei der IHK Frankfurt den Bereich international.
Die hessische Wirtschaft ist international sehr stark orientiert. Die Exportwirtschaft gehört zum Treiber der hessischen Wirtschaft insgesamt. Und da spielt natürlich der EU-Raum eine wichtige Rolle. Wir haben über 50%, 57% im letzten Jahr waren es, an Waren, die in den EU-Raum exportiert worden sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Import. Auch hier haben wir einen Prozent von etwa 50%, knapp 50% von Importen, die aus dem EU-Raum kommen.
Wenn rund die Hälfte des Außenhandels mit europäischen Staaten erfolgt, bedeutet das, dass sich natürlich auch die Folgen neuer Grenzkontrollen genau in diesem Bereich bemerkbar machen würden. Doch was bedeutet das ganz konkret? Wodurch entstehen die Mehrbelastungen? Vor allem durch die zusätzlichen und unkalkulierbaren Wartezeiten an den Grenzen. Es müssten mehr Puffer eingeplant werden, erklärt Jürgen Braunstetter, Leiter Logistik beim Autozulieferer Continental.
Wir werden mehr LKWs brauchen, weil Wartezeiten dadurch entstehen, dass LKWs an den Grenzen stehen werden. Dadurch wird das Material, was wir durchschnittlich im Transit haben, also auf dem Weg haben zu unseren Werken, wird sich erhöhen. Und damit haben wir ein erhöhtes Umlaufvermögen. Wir besorgen jeden Tag ca. 1 Milliarde Teile für unsere Werke weltweit und liefern 50 Millionen Fertigteile an unsere Kunden weltweit aus. Und da können Sie den Effekt schon sehen.
Continental Automotive betreibt in Hessen 3 Werke, in Kaben, Frankfurt und Babenhausen. Unter anderem Bremsen und moderne Multifunktionsanzeigen werden produziert und in alle Welt an unterschiedliche Autohersteller geliefert. Ob Autoteile, Pharmaprodukte, Lebensmittel oder sonstige Güter, den Transport organisieren in der Regel Speditionen. Und so schaut etwa Cora Bügenburg, Niederlassungsleiterin der Spedition Allgeier im südhessischen Gernsheim, mit Sorge auf die Entwicklung, vor allem wegen der wohl deutlich längeren Fahrzeiten.
Wir haben ja gesetzliche Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten, somit können die Fahrzeuge nicht mehr die normalen Zeittouren schaffen. Das bedeutet, entweder sie machen mit dem LKW weniger Umsatz oder sie müssen neue Investitionen tätigen. Sie brauchen neue Fahrer, sie brauchen neue LKWs, weil die Menge der Ware wird ja nicht weniger. Nur die Umsatzzeit wird geringer und die Margen in der Spedition sind sehr gering und den Invest zu betreiben, das wird für manche Firmen mit Sicherheit ein Problem sein.
Beim Rüsselsheimer Autohersteller Opel gibt man sich relativ gelassen. Sollte es soweit kommen, bedeutet dies zwar mehr administrativen Aufwand, man müsse mehr Zeit einplanen, wie ein Sprecher betont, wäre eine Just-in-Time-Produktion aber nach wie vor möglich. Insgesamt sehen die Unternehmen größere Belastungen durch mögliche Grenzkontrollen. Mit einem echten Katastrophenszenario halten sich derzeit aber die meisten noch zurück.
Es würde also teuer werden, wenn die offenen Binnengrenzen in Europa dauerhaft verschwinden würden. Roman Warschauer hat mal eine kleine Bilanz aus ökonomischer Sicht versucht. Professor Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Rolle spielten denn ökonomische Argumente bei der Schaffung des großen europäischen Binnenmarktes?
Ökonomische Argumente waren sicher ganz vorrangig. Diese uralte Idee, dass Volkswirtschaften, die sich auf Arbeitsteilung verständigen, auf einen gemeinsamen Austausch, dass sie gemeinsam wohlhabender werden können. Also ich glaube, das ist ein ganz zentrales Argument. Aber ein anderes Argument war auch immer ein politisches Argument, ein Argument der Friedenssicherung. Man kann reisen, man kann sich kennenlernen, man wird wechselseitig voneinander abhängig. Und Länder, die derartig ökonomisch voneinander abhängen, zusammen sozusagen reicher werden, die kommen auch nicht auf die Idee, irgendwelche Konflikte noch kriegerisch auszutragen. Das war sicher auch immer ganz, ganz wichtig. Von Kriegen sind wir weit entfernt, zum Glück, innerhalb von Europa. Aber diese Symbolkraft einer offenen Grenze, über die ein EU-Bürger mit seinem Pass mühelos drüber gehen kann, das ist schon eine große Errungenschaft.
Ja, wir haben ja 2 große Errungenschaften in den letzten Jahrzehnten in Europa. Das eine sind die offenen Grenzen, das andere die gemeinsame Währung. Was hat mehr Ausstrahlung gehabt? Was hat mehr gewirkt?
Ja, ganz klar nachhaltig die offenen Grenzen. Die gemeinsame Währung, da haben wir gelernt, gerade in den letzten 6 Jahren, dass wenn man eine Währung zu schnell auf Länder stülpt, die dafür noch nicht reif sind, man alle möglichen Probleme auch bekommen kann. Aber der Binnenmarkt, dass der ein wechselseitiger Gewinn war, das bezweifelt heute eigentlich kein ernsthafter Ökonom. Also da hat eigentlich kein Land einen Nachteil gemacht. Das war wichtig. Die Länder konnten sich konzentrieren auf die Dinge, die sie am besten machen. Arbeitnehmer, Pendler können sich ihren Wohnort aussuchen, ihren Arbeitsort aussuchen. Oft liegen Wohnort und Arbeitsort auch in unterschiedlichen Ländern. Gerade für die Menschen sind die offenen Grenzen, an denen nicht kontrolliert wird, auch ganz wichtig, um so ein Modell überhaupt weiter praktizieren zu können.
Wir haben das gerade in dem Beitrag gehört. Die Bertelsmann-Stiftung schätzt, es würde eine Mehrbelastung von 77 Milliarden Euro auf uns zukommen, wenn die Schlagbäume dauerhaft zubleiben würden. Das klingt ja gigantisch. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das klingt gigantisch, aber wenn man sich vor Augen führt, dass die Europäische Union ein Sozialprodukt hat von 1300 Billionen Euro, dann sind das sehr kleine Beträge. Das heißt einfach, wenn der Handel, den wir zwischen den EU-Staaten fahren, wenn der mit einigen Promille zusätzlichen Kosten belastet wird, dann kommen diese Größenordnungen sehr schnell zusammen. Und das, ich glaube, dieser Tenor, das ist kein Katastrophenszenario, aber es wird kostspielig und am Ende werden es nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Verbraucher merken, die dann ja für Importe einfach auch mehr Geld zahlen müssen. Denn die ganzen Kosten, die für Logistik, die verlorene Zeit und so aufkommen, die werden natürlich am Ende beim Verbraucher landen.
Andererseits haben wir durch die gestiegene Zuwanderung bei den offenen Grenzen halt viele Flüchtlinge. Wie verbuchen Sie die ökonomisch betrachtet?
Ja, das muss man auch gut auseinanderhalten. Also Schengen, die offenen Binnengrenzen innerhalb der Europäischen Union, die sind erstmal zu trennen von der Frage der Flüchtlinge, die ja über eine Außengrenze kommen. Das ist wirklich auch durch die effektive Kontrolle und Schutz der Außengrenzen zu bewerkstelligen. Denn Schengen bedeutet ja nicht, dass die EU-Staaten ihre Grenzen nach außen einfach öffnen. Das können sie machen, aber das ist nicht mit Schengen verbunden. Die Flüchtlingsimmigration ist ökonomisch gesehen kurzfristig sicher kein Gewinn. Also Europa nimmt die Flüchtlinge nicht auf, um Geld zu verdienen, sondern weil es dazu moralisch und rechtlich verpflichtet ist. Aber kurzfristig ist das eher mit Kosten verbunden und man kann auch sagen, eine Investition, denn wenn es dann klappt am Ende über viele, viele Jahre, dann kann man am Ende vielleicht auch ökonomischen Gewinn haben. Aber die Flüchtlingsimmigration ist nicht als ökonomisches Gewinnprojekt konstruiert. Die hat eine ganz andere Funktion.
Viele sagen, wenn wir ein systematischeres Einwanderungsgesetz hätten, wo wir gezielter die wichtigen Leute uns rauspicken wollen von denen, die zu uns kommen wollen, dann wäre das viel besser für uns und für die Wirtschaft. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist kein Thema für die Migration innerhalb des Binnenmarktes, weil wir uns in der EU auf die Freizügigkeit der Menschen verständigt haben. Aber das ist durchaus ein Thema für die gezielte Anwerbung von Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen von außerhalb der EU zu uns kommen. Da macht das Sinn, aber es wird immer wieder auch den deutschen Einwanderungsregeln bescheinigt, dass die eigentlich schon ganz gut unterscheiden. Dass nämlich Bewerber, die von außerhalb der EU kommen, dann eine viel bessere Chance haben, auch reinzukommen auf den deutschen Arbeitsmarkt, wenn sie Qualifikationen mitbringen, die gebraucht sind. Und das halte ich für vernünftig, ne? Denn am Ende sollten wir schon darauf achten, dass bei den Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, dass die auch gut zu dem Arbeitsmarkt in Europa und in Deutschland passen.
Das heißt, aus ökonomischer Sicht sind Sie ein Befürworter, dass wir Schengen beibehalten, solange es eben geht?
Absolut, ne? Aus ökonomischen Argumenten, aber gerade auch aus politischen Argumenten, weil ich glaube, es gibt kaum ein sichtbares Argument oder sichtbares Zeichen dafür, dass wir Europäer sind, dass wir einfach Grenzen innerhalb Europas ohne Schlagbäume passieren. Wenn da wieder Schlagbäume hinkommen, ich glaube, das wäre ein klares Zeichen, dass Europa gescheitert ist.
Professor Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, vielen Dank. Und wir lassen noch einmal Heinrich Heine zu Wort kommen. Auch er hat sich ja schon mit den Kosten der vielen Grenzen beschäftigt, in sehr großen Worten.
Ein Passagier, der neben mir stand, bemerkte mir, ich hätte jetzt vor mir den preußischen Zollverein, die große Douanenkette. Der Zollverein, bemerkte er, wird unser Volkstum begründen. Er wird das zersplitterte Vaterland zu einem Ganzen verbinden. Er gibt die äußere Einheit uns, die sogenannte materielle. Die geistige Einheit gibt uns die Zensur, die wahrhaft ideelle. Sie gibt die innere Einheit uns, die Einheit im Denken und Sinnen. Ein einiges Deutschland tut uns Not, einig nach außen und innen.
Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. HR2 Kultur, der Tag. Vielleicht hätte man diese Zeilen ja auch bei der letzten Sitzung des Bundeskabinetts vortragen sollen. Vielleicht wäre die Diskussion ja dann ein bisschen anders verlaufen. Das Abkommen von Schengen gestattet Grenzkontrollen nur in Krisensituationen und nur vorübergehend. Eine Bundestagswahl ist keine Krise, also das Argument gilt nicht. Trotzdem hat man offenbar Angst, dass man das falsche Signal setzt im Wahlkampf, wenn man die Kontrolle an der Grenze zu Österreich wieder einsteckt. Wäre es eine Steilvorlage für den Wahlkampf der AfD? Guter Rat ist teuer.
Es ist eine dieser Situationen, die in der Hauptstadtpolitik häufiger vorkommen. Alle wissen, was passieren wird, aber die wenigsten sprechen es schon offen aus.
Die Frage stellt sich heute noch nicht so, dass ich sie heute schon beantworten muss.
Sagt zum Beispiel Tobias Plate, ein Sprecher des Bundesinnenministers, wenn er gefragt wird, wie es mit den deutschen Binnengrenzkontrollen nach dem kommenden Februar weitergehen wird. Mitte Februar 2017, so lange hat Deutschland die Zustimmung der EU-Kommission für die Kontrollen an der Grenze zu Österreich. Danach, das hat der zuständige Innenkommissar in Brüssel ziemlich deutlich gemacht, danach sollen sie aber nicht noch einmal verlängert werden. Schließlich sind Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum eigentlich nur erlaubt als zeitlich eng befristete Ausnahme von der Regel der offenen Grenzen. Doch wer sich in Berlin umhört, der kommt schnell zu der Einschätzung, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auch über Februar 2017 hinaus Kontrollen an den deutschen Binnengrenzen geben. Die Frage ist nur, mit oder ohne Zustimmung aus Brüssel. Zu den Details der laufenden Verhandlungen mit der EU-Kommission sagt der Sprecher des Innenministeriums nichts. Allerdings betont er:
Sicher ist aber, dass wir uns eine Verlängerung mindestens mal gut vorstellen können, vielleicht sogar erforderlich ist. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sich die Lage bis dahin entwickelt.
Und damit meint Plate neben der Entwicklung der Flüchtlingszahlen vor allem die Lage an den EU-Außengrenzen. Denn besonders darauf kommt es an, das hatte Kanzlerin Angela Merkel schon Ende Oktober bei einem Gipfel in Brüssel deutlich gemacht.
Wenn die Notwendigkeiten da sind, weil die Außengrenze noch nicht ausreichend geschützt wird, dann muss es auch die Möglichkeit von Binnengrenzkontrollen geben.
Noch hält die Regierung die EU-Außengrenzen nicht für ausreichend geschützt. Und dass sich das bis Februar ändert, glaubt in Berlin wohl niemand. Vor allem die CSU macht Druck. Auch dort sieht man zwar, dass die Flüchtlingszahlen drastisch zurückgegangen sind, aber wenn es bei aktuell etwa 17.500 Asylsuchenden pro Monat bleibt, würde man trotzdem knapp jenseits der Obergrenze von 200.000 pro Jahr landen, die der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer als ein zentrales CSU-Wahlversprechen genannt hat.
Wir geben die Garantie der Bevölkerung, dass in die Bundesrepublik Deutschland jährlich etwa 200.000 Menschen kommen können.
CSU-Innen- und Sicherheitspolitiker wie der Abgeordnete Stefan Mayer fordern, falls die EU-Kommission Nein sage zu einer Verlängerung, müsse die Bundesregierung die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze eben selbstständig fortsetzen. Theoretisch wäre das möglich, wenn man sich auf Artikel 2 des Schengen-Vertrags beruft, wonach nationale Grenzkontrollen durchgeführt werden dürfen, wenn es, Zitat, die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit erfordern. Und es ist erforderlich, sagt Mayer und zählt die Bedrohungen und Herausforderungen auf, die er sieht. Die Gefahr durch Terroristen unter den Flüchtlingen, der schwer gesicherte G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg, die Bundestagswahl im September. Auch im Innenministerium ist die Möglichkeit eines deutschen Alleingangs natürlich längst durchgespielt worden. Und wenn Sprecher Tobias Plate sagt,
die Frage eines Alleingangs stellt sich für uns heute noch nicht,
dann liegt die Betonung eindeutig auf, stellt sich heute noch nicht. Aber dass diese Option auf dem Tisch liegt, ist mehr als offensichtlich.
Wenn die Ausnahme zur Regel wird, Sabine Müller berichtete aus Berlin. Professor Klaus Leggewi ist Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Bernd.
Wir haben ja gerade gehört, eigentlich darf es Kontrollen an den Binnengrenzen nur vorübergehend geben, aber die Realität sieht nun einmal anders aus. Wie würden Sie so einen Konflikt lösen? Geht das?
Naja, wenn ich das Patentrezept hätte, wäre ich wahrscheinlich europäischer Innenminister. Nein, das ist ein Dilemma, das ist ja unbestreitbar, aber wenn wir sozusagen die Reisefreiheit und die Freizügigkeit in Europa dauerhaft aufheben würden, dann wäre das der erste große Pyrrhussieg, den wir den europäischen Populisten zu verdanken haben, ein scheinbarer Sieg über die Bedrohungen, die die Grenzen durch Terrorismus und durch eine allzu große Zahl von Flüchtlingen vermeintlich haben. Wir geben damit ein hohes Gut auf, das wir unter anderem mit dem Schengener Abkommen sichern wollten.
Wäre die Idee von Schengen zerstört, wenn man es den Mitgliedern freistellt, ob sie kontrollieren oder nicht?
Ja, sicher, weil die Kleinräumigkeit dann immer die scheinbar beste Option ist. Unter dem Druck von Populisten und völkischen Nationalisten würden dann sehr viele Regierungen dazu übergehen, Selbstmord aus Angst vor dem Tode zu begehen. Das heißt, sie würden dann tatsächlich dem Druck, der vermeintlich in der Öffentlichkeit da ist, der aber gar nicht von der Mehrheit der Menschen geteilt wird, nachgeben. Wenn diese Möglichkeit eingeräumt wird, dann ist gewissermaßen auch die europäische Integrationsklammer weg, die sehr wichtig ist. Wir denken dann nicht mehr europäisch, sondern primär national. Und die Idee der offenen Grenzen war ja genau, eher europaförmig zu denken und kosmopolitisch.
Klingt recht pessimistisch. Sehen Sie Schengen in Gefahr?
Ich sehe das in Gefahr, weil die beiden genannten Auslöser für die Furcht vor einem grenzenlosen Raum namens Europa durch Terror und Flüchtlinge natürlich nicht weggehen wird und weil wir eine Propaganda von rechts erleben, die Europa vor sich her treibt. Es gibt aber auch global eine Tendenz, gewissermaßen überall gated communities zu schaffen, so nennt man ja die Wohnbezirke, in der sich vermögendere Menschen einschließen können. Sie hoffen dadurch, eine höhere Sicherheit zu bekommen, aber sobald sie den geschützten Raum verlassen, sehen sie, wie Globalisierung, wie auch eine sozial ungleiche Welt und ungerechte Welt wirklich aussieht und sind eben genau nicht sicherer. Und das andere ist natürlich, dass wir heute über territoriale Grenzen noch reden, als könnte man Nationalstaaten noch so schützen, wie das vielleicht im 19. Jahrhundert vorstellbar war, während wir es doch eigentlich zu tun haben mit einer wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung, die schon längst grenzüberschreitend ist. Die Finanzmärkte stören sich überhaupt nicht an irgendwelchen Grenzzäunen. Facebook stört sich überhaupt nicht an irgendwelchen nationalen Grenzen. Also diese Disproportion zwischen der kleinräumigen Grenzsicherung und dem globalisierten Raum, in dem eben auch sehr vieles passiert, was uns unangenehm ist, die ist nicht zu übersehen.
Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus?
Ich denke, wir müssen wieder lernen, eine Grenze als das zu verstehen, was sie ist. Grenzen sind in der Geschichte der Menschheit, seitdem wir von der nomadischen Lebensweise in die sesshafte übergegangen sind, ein zivilisatorischer Fortschritt gewesen. Das sicherte Privatheit, das sicherte auch privates Eigentum, aber es hatte eben auch immer Verlierer, beginnend mit den Nomaden, denen der Raum als Allmende ja damals genommen wurde und die aus ihren Enklaven immer weiter zurückgedrängt wurden. Und auch heute ist das so, dass es immer einen Vorteil gibt für diejenigen, die sich schützen können, aber natürlich Menschen, die aus Syrien oder aus der Türkei jetzt zu uns kommen, zu sagen, ja, ist doch gut, dass wir Grenzen haben und ihr macht bitte mal an unseren Grenzen Halt, ist natürlich angesichts einer Situation, die wir ja mitverschuldet haben, nur noch zynisch. Also wir müssen schon sehen, dass wir mit Grenzen so umgehen, dass wir sie zivilisieren, dass die Grenzen spürbar sind. Heinrich Heine, dem ging ja das Herz über, als er ja die deutsche Grenze wieder überschritt.
Aber das haben wir ja gerade gehört.
Genau, aber ihm war dann eben auch doch so, dass er das Himmelreich nicht im nationalen Rahmen errichten wollte, sondern dass er sich schon eine demokratische Republik auch vorgestellt hat, die zum Beispiel die deutsch-französische Grenze auch überwand. Also die kulturellen Grenzen können sehr wichtig sein, die können als Reibungsflächen auch sehr kreativ und innovativ wirksam werden. Aber hochgezogene Grenzzäune, wie sie Donald Trump jetzt gegenüber Mexiko bauen will und eine Neigung, die weltweit verbreitet ist, eben sich einzuzäunen, die widerspricht nun ganz dem kosmopolitischen Gedanken, dem Universalismus der Menschenrechte und widerspricht auch ganz dem Gedanken der Kultur, der sich eben nicht in kleinen Provinzen einkesseln lässt. Wir müssen lernen, die Grenzen zu zivilisieren, sozusagen die kleine Grenze im Auge zu haben. Und wir müssen uns hüten vor einem Rückfall in die Borniertheit des 18., 19. Jahrhunderts, das geglaubt hat, in Nationalstaaten könnte man allein glücklich werden.
Also wir haben ja gehört, dass es bei Heine sehr emotional aufgeladen war, wenn er an der Grenze stand und so. Manch einer würde das heute als Kitsch empfinden, aber heute wird es auch wieder emotional aufgeladen, wenn es dann heißt, da kommt Bedrohung, da kommt Gefahr und es wird in dem Wahlkampf ein Thema. Wie geht man mit dieser Emotionalität um?
Ja, indem man die andere Seite deutlich macht. Was ist denn die Emotionalität eines Flüchtlings, der endlich bei uns oder in Schweden oder in Österreich einen sicheren Hafen erreicht hat? Was ist denn mit dessen Gefühlen? Stehen die nicht in einer wirklich menschenrechtlichen Perspektive über unseren Ängsten? Die Dinge, die jetzt passieren, sind ja nur Ausdruck einer Globalisierung, deren Vorteile wir auf anderen Gebieten dauernd zu nutzen bereit sind. Also es geht ja nicht nur um bestimmte Angstgefühle, die jetzt bedient werden müssen, sondern die müssen ja eingeordnet werden in die Gefühle von Befreiung und Sicherheit, die diejenigen haben, die weltweit unterdrückt sind und zu uns kommen oder die auch in Anführungszeichen nur aus ökonomischen Gründen zu uns kommen, weil es zum Beispiel in Afrika für sie keine Lebensperspektiven gibt. Also diese Gefühlslagen sind ja nicht eindeutig. Die heinische Gefühlslage war eine des Heimwehs, des Heimatgefühls. Das ging aber auch im Wesentlichen über die Sprache vermittelt oder über die Harfenklänge, die er dann an der Grenze vernommen hat. Damit war er immer noch jemand, der im Herzen auch in Paris lebte. Für ihn war ja die Situation, nach Deutschland zurückzukommen, die, dass er eine Flucht, die er machen musste aus politischen Gründen, eben genauso wie viele, die heute fliehen müssen, dass die natürlich das Heimweh nicht dämpft, sondern dass das Gefühl für die deutsche Sprache, für die deutsche Kultur, Kultur ja nur noch gestärkt hat. Das können Sie bei allen Exilanten auch der 30er und 40er Jahre feststellen. Also das ist ein ganz anderes Gefühl von Heimat, Verbundenheit, Vaterlandsliebe als das, was uns heute Pegida, AfD und andere um die Ohren schlagen.
Und können Sie dieses Gefühl von Heine nachvollziehen? Haben Sie auch romantische Gefühle, wenn Sie zurückkommen nach Deutschland und am Schalter stehen?
Ja, ich am Schalter vielleicht nicht, selbst wenn ich bei uns das Schalterwesen häufig angenehmer empfinde als anderswo. Ich habe lange in Amerika oder in Frankreich gelebt und ich bin sehr froh, in diesem Land zu leben. Ich bin ein Patriot und ich lebe gerne in Deutschland. Ich bin auch gerne Deutscher und ich kann mich andererseits noch sehr gut erinnern, wie schwierig es war in meiner Kindheit, als es die EWG noch nicht mal gab, dann zum Beispiel nach Belgien, in die Niederlande oder vor allen Dingen nach Frankreich einzureisen. Und ich bin froh, dass diese Grenzen geöffnet sind. Ich bin froh, dass immer noch ein Unterschied besteht zwischen Deutschland und Belgien oder Deutschland und Frankreich oder Belgien und Frankreich. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht mehr an diesen Grenzen aufgehalten und kontrolliert werden muss. Also die Fortschritte, die wir gemacht haben mit Freizügigkeit, mit Reisefreiheit, das sind übrigens die Gründe gewesen, warum Leute seinerzeit in Osteuropa auf die Straßen gegangen sind, weil sie sich eben nicht bewegen konnten. Wir dürfen das alles nicht vergessen unter einem, wie ich zugebe, nicht ganz einfachen Druck, der jetzt durch massenhafte Flucht aus dem Mittleren Osten, aus Afrika auf uns eindringt. Aber wir dürfen uns nicht bange machen lassen. Wir müssen den kosmopolitischen Gedanken aufrecht halten, insbesondere gegenüber solchen Leuten, bei denen es wirklich um Leib und Leben geht.
Professor Klaus Leggevi, Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen. Vielen Dank. Wie aktuell doch der alte Heine sein kann. Manche mögen's zu. Schengen und seine Grenzen. Mein Name ist Uwe Berndt. Ich wünsche einen schönen Abend.